Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, schönen guten Abend. Wir müssen dann eine größere Tour machen, denn es hängt alles mit allem zusammen. Und auch gerade im Recht und auch gerade im öffentlichen Recht, was ich ja schwerpunktmäßig mache. Sie wissen, es gibt Zivilrecht. Im Zivilrecht entsteht die Komplexität daraus, dass es so furchtbar viele Gesetze gibt, die alle zusammenspielen. Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, Handelsgesetzbuch, steuerliche Fragen. Und diese liegen alle so in einer Ebene nebeneinander. Das ist ein großes Puzzle mit 10.000 Teilen, das aber in einer Ebene liegt. Und das öffentliche Recht, was ich eben schwerpunktmäßig mache, lebt im Mehrebenensystem. Also Länder, Bund, Europa, Völkerrecht. Und das wirkt dann zusammen und beeinflusst sich gegenseitig. Und wie Sie sehen werden, gibt es auch internationale Einflüsse auf die Auslegung des Verfassungsrechts, was Ihnen nicht gerade gut tut. Gut, dazu kommen wir. Eine Haupterkenntnis möchte ich vorwegnehmen. Ich weiß gar nicht, ob das dramaturgisch oder rhetorisch so gut ist. Meine wesentliche theoretische Haupterkenntnis als eben wissenschaftlich tätiger Verfassungsrechtler ist eigentlich im Wesentlichen, dass das Projekt Verfassung, was im 19. Jahrhundert so stolz und so hoffnungsfrei mal begonnen hatte, heute mir fast im Wesentlichen gescheitert erscheint. Und das sehen wir in Deutschland besonders drastisch. Das Projekt Verfassung bedeutete eben, dass man das staatliche Handeln, was eben in früheren Zeiten von dem Gedanken der Souveränität bestimmt war, was auch häufig auf Willkür hinauslief, jedenfalls im Inneren, was auf die Vorstellung hinauslief, dass jedenfalls der König an der Spitze der Pyramide rechtlich durch nichts zu binden sei, weil das Recht ja erst von ihm ausgehe. Das ist noch bei Immanuel Kant eine Selbstverständlichkeit. Kant ist zwar für Grundrechte, aber Grundrechte sind für Kant eben moralische Aspirationen. Er kann sich keine rechtlichen Grundrechte vorstellen. Das alles hat das Projekt Verfassungsgebung gründlich zu überwinden versucht und hat sich vorgestellt, dass man das staatliche Handeln durchweg durchgeschriebenes Recht an Grundsätze, wie eben allen voran die Grundrechte, selbstverständlich auch die Gewaltenteilung, die Minderheitenrechte, die parlamentarischen Minderheitenrechte und so weiter, durchgreifend binden kann. Und in der heutigen Zeit zeigt sich meines Erachtens mehr und mehr, dass dies eigentlich kaum möglich ist, weil es entscheidend auf die Mentalität ankommt. Ich werde also sehr häufig gefragt, das ist eines der häufigeren Themen bei Anfragen, sagen Sie mal, wie müssten wir denn die Verfassung umformulieren, damit endlich die Missstände alle gelöst werden und vom Tisch kommen? Können Sie mal eine ideale Verfassung vielleicht schreiben? Es gibt auch durchaus solche Bücher, die man kaufen kann. Ich werde das nicht tun. Ich glaube da nicht mehr so furchtbar dran. Es kommt nämlich entscheidend leider auf die Mentalität an. Man kann die Wirklichkeit nicht durch einen Verfassungstext, dessen Geltung man dann theoretisch proklamiert, durchgreifend in den Griff bekommen. Man braucht Bürger, die Bürger sein wollen. Das heißt, die in erster Linie frei sein wollen, die staatlich nicht bevormundet werden wollen, die nicht erzogen werden wollen von einem Staat und die nicht denken, dass also die wichtigsten Projekte das bedingungslose Grundeinkommen und die Freigabe von Cannabis sind. Das ist ein wenig das Problem. Dass es auf den Wortlaut einer Verfassung nicht entscheidend ankommt, sehen Sie ja schon an Großbritannien. Man hört immer, die hätten keine Verfassung. Selbstverständlich haben sie eine Verfassung, eine der ältesten der Welt. Sie ist nur nicht geschrieben. Sie ist nur nie geschrieben worden, sondern ergibt sich aus der Tradition, aus der Gewohnheit, aus der gemeinschaftlichen Überzeugung. Und trotzdem war Großbritannien über Jahrhunderte lang einer der am sichersten verfassten und freiheitlichsten, liberalsten Staaten der Welt, ohne geschriebene Verfassung. Weil eben die gemeinsame Mentalität, die gemeinsame Überzeugung, der Glauben an eine stolze Tradition in einer Bürgerschaft ganz einfach da gewesen ist. In Deutschland ist des Weisheits letzter Schluss im Verfassungsrecht letztlich das berühmte Böckenförde-Diktum, das Diktum, was eben einen eigenen Wikipedia-Eintrag sogar hat, was er zum ersten Mal, ich glaube 1962, auf einem der Ebracher Seminare von Ernst Forsthoff ausgesprochen hat. Der freiheitliche Verfassungsstaat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht schaffen kann. Ja, eben, genau das ist der Punkt. Ich habe schon vor einigen Jahren, 2015 war ja auch in meinem Leben eine gewisse Wende, weil ich da im Cicero diesen Text Die Herrschaft des Unrechts veröffentlicht habe. Das war auch für mich ein wichtiger Schritt. Ich hatte mich bisher sehr Zurückgehalten war natürlich JF-Leser, hätte aber niemals für die Junge Freiheit einen Artikel geschrieben, ganz einfach, weil ich habilitierter Jurist eben war und einen Ruf an eine Universität anstrebte. Man konnte überall hören, also wenn du auch nur einen Artikel mal in der JF geschrieben hast, dann wirst du sofort aussortiert von der verfassten Studentenschaft. Es kam also nicht in Betracht, sich irgendwie politisch auffällig zu äußern. Und damit war es dann 2015 vorbei, weil ich eben angesichts der Grenzöffnung gegen Recht und Gesetz irgendwann mal sagte, ich werde ja später nicht sagen können, ich habe mich mit diesen Dingen nicht so ausgekannt. Das wäre ja einfacher, wenn man ja Arzt wäre oder Ingenieur, dann könnte man immer sagen, na ja, ich habe mir gedacht, die da oben werden das schon wissen und die werden ja auch beraten. Und nun war ich blöderweise dann eben Fachmann für öffentliches Recht und durchschaute, dass das alles Unrecht ist. Und dann musste ich irgendwas sagen. Das habe ich dann in diesem Cicero-Beitrag 2015 getan. Ich habe zu diesem Zeitpunkt dann schon nicht mehr gedacht, über dieses Thema in einer Fachzeitschrift zu veröffentlichen, weil mir völlig klar war, dass die Fachleute das ja ohnehin durchschauen mussten, aber es eben vorzogen, die Sache laufen zu lassen. Die Bild-Zeitung machte diese Riesenkampagne Refugees Welcome. In diesem Artikel damals, Herrschaft des Unrechts, habe ich ja nicht nur darauf hingewiesen, dass es eben der Rechtslage nicht entspricht, wenn die Bundeskanzlerin einfach sagt, wir werden das Grundgesetz, wir werden das Asylgesetz und wir werden auch die Dublin-III-Verordnung einfach nicht mehr anwenden und werden völlig unabhängig von der Rechtslage, von rechtlichen Vorgaben einfach sagen können, alle, die da in Ungarn gerade sind, wir wissen nicht, wer das ist, aber können jetzt nach Deutschland. Also nicht nur darauf habe ich hingewiesen, sondern zugleich versucht zu überlegen, wo kommt denn diese eigenartige Mentalität der Politik her, die auf einmal meint, sie kann Recht und Gesetz und Verfassung auch beiseite lassen, wenn sie eben das Gefühl hat, es gibt sonst schlechte Fernsehbilder und wir haben doch idealistische Ziele und wir wollen doch das Richtige und das freundliche Gesicht. Das wäre ja 10 Jahre zuvor, glaube ich, noch relativ undenkbar gewesen. Also die Bundesrepublik Deutschland galt immer als geradezu idealer Rechts- und Verfassungsstaat. Und bei dem Versuch einer Erklärung bin ich auf eine, sagen wir mal, rechtssoziologische Theorie gekommen. Ich habe nämlich nachgedacht über den möglichen Einfluss des Europarechts auf die Mentalität im Verfassungsrecht. Das ist der Punkt, den ich angesprochen habe. Es hängt alles mit allem zusammen. Und wenn eine neue Rechtsordnung eingeführt wird, etwa in Gestalt des Unionsrechts, dann verändert die Arbeit mit dieser neuen Rechtsordnung, ich komme darauf zurück, was sie auszeichnet, die Mentalität der Juristen und sie beginnen die tragenden Grundsätze, etwa der unionsrechtlichen Rechtsordnung, auch in das Verfassungsrecht zu ziehen und auf die Verfassungsanwendung anzuwenden, wo das eigentlich nichts zu suchen hat. Und dadurch kriegen wir unter der Hand ein ganz anderes Verfassungsrecht, wie wir ohnehin in den letzten 15 Jahren etwa eine veritable Verfassungsrevolution erlebt haben. Wir haben erlebt, erleben immer noch eine Verfassungsrevolution in Deutschland. Das ist eine Revolution von oben, die übrigens, ich nehme das mal vorweg, die sich dadurch auszeichnet, die Revolution von oben will nicht wirklich als Revolution von oben erkannt werden. Und deswegen kommt es zu dieser seltsamen Technik, dass der Staat sich eine bürgerliche Öffentlichkeit simuliert mit sehr viel Geld. Das sind diese ganzen NGOs, diese sogenannten, die alle staatlich finanziert sind und die dann scheinbar anstelle der Bürger, die eben zur Arbeit gehen und Steuern zahlen, vermeintliche Forderungen der Öffentlichkeit dann formulieren, denen die Politiker dann nachgehen müssen. Die haben also ganz wesentlich vieles hinzugetan zu dieser Verfassungsrevolution, die wir erlebt haben, die eine Revolution von oben ist und die, das ist das Entscheidende, auskommt ohne nennenswerte Änderungen am Verfassungstext. Der Verfassungstext wird uminterpretiert, die Grundrechte werden völlig uminterpretiert. Das ist der Sinn der Sache. Aber gehen wir einen Schritt zurück. Wie war das mit der Herrschaft des Unrechts? Meine rechtssoziologische Theorie dazu war die folgende. Wir haben ja eben das Europarecht. Das Europarecht genießt Anwendungsvorrang immer dann, wenn europarechtliche Vorgaben mit dem nationalen Recht kollidieren. Wenn das also so ist, dann wird das nationale Recht nicht etwa für ungültig erklärt, aber es wird einfach stillschweigend beiseite gelassen. Das klingt nur auf den allerersten Blick, steht übrigens nirgendwo in einem geschriebenen Vertrag, steht nicht im Vertrag von Lissabon oder so. Es ist ganz einfach die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs seit den frühen 1960er Jahren und die ist seither überall anerkannt. Nur auf den allerersten Blick scheint dieser Anwendungsvorrang sozusagen der kleine Bruder nur zu sein des Geltungsvorrangs. Geltungsvorrang ist das, was wir immer beim Bundesverfassungsgericht haben. Wenn irgendwelche nationalen Gesetze mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sind, dann sind sie nichtig. Aber diese Nichtigkeit kann nur das Bundesverfassungsgericht erkennen, kein anderes Gericht. Da müssen eben Gerichte, wenn sie eine Norm für verfassungswidrig halten, müssen das eben zur Entscheidung dem Bundesverfassungsgericht vorlegen. Anders beim Europarecht, die Entscheidung, dass das nationale Recht einfach beiseite gelassen wird, in aller Stille, kann jegliches Gericht treffen und sogar Behörden, sagt man, jedenfalls in Evidenzfällen. Und das erweist sich als unendlich viel effektiver als ein formalisiertes Verfahren, wo man immer zu einem Höchstgericht gehen muss. Die Gerichte sagen, wir lassen einfach das nationale Recht weg, egal wie demokratisch legitimiert es ist, wenn es mit einer europäischen Vorgabe kollidiert. Und das hat meines Erachtens, weil natürlich die Anwendung des Europarechts nicht nur bei Juristen, sondern sehr wohl auch in der Politik natürlich Routine geworden ist seit den 60er Jahren, die Mentalität geprägt. Und hat auch da Wirkung gezeigt, wo diese Wirkung nicht hingehört. Und hat eben diesen Gedanken ausgelöst, man kann Rechtsnormen auch sehr wohl mal beiseite lassen. Ja, wenn die mit höherrangigen Werten kollidieren oder höherrangigen Zielen, zum Beispiel ein freundliches Gesicht zu zeigen, den Flüchtlingen, dann kann man Rechtsnormen auch einfach so beiseite lassen. Kann man natürlich im nationalen Recht nicht, aber es bildet sich diese Mentalität. Das war damals meine rechtssoziologische Erklärung. Im Übrigen, erleben wir derzeit eben im Recht, in der Rechtsdogmatik, dass der Anwendungsvorrang des Europarechts, wie er klassischerweise anerkannt worden ist, derzeit laufend umgedeutet wird. Daniel Thüm spielt da eine große Rolle. Das kommt ohnehin von den Asylrechtlern, von den Ausländerrechtlern. Die argumentieren immer mit dem Anwendungsvorrang und sagen, das ist alles geklärt, das ist Europarecht, wir haben den Anwendungsvorrang. Und wenn man dann genau zuhört, was die eigentlich sagen, fällt einem als herkömmlicher Europarechtler, bin ja auch habilitiert für Europarecht, fällt einem dann auf, Moment, die legen ganz was anderes zugrunde heimlich, als eigentlich seit den 60er Jahren anerkannt worden war. Die legen gar nicht den Satz zugrunde, wie es richtig wäre, wenn nationales Recht und Europarecht in einen Widerstreit treten, dann muss eben im Einzelfall gezeigt werden, dass der Einzelfall anders gelöst werden müsste und nur in diesem Einzelfall wird dann das Europarecht wird dann das Nationalrecht ausnahmsweise weggelassen zugunsten der europäischen Regelung. Die machen längst einen anderen Satz. Die sagen, wenn eine bestimmte Sachmaterie, zum Beispiel Asylrecht, zum Beispiel Verhalten an den Grenzen und so, auch europarechtlich geregelt ist, dann sehen wir das Nationalrecht gar nicht mehr an. Dann subsumieren wir nur noch unter europäische Verordnung. Das Nationalrecht ist ja egal, es gibt ja irgendwas von Europa. Das ist natürlich nicht der Anwendungsvorrang, wie er eigentlich rechtlich anerkannt ist. Der wird unter der Hand eben völlig umgedeutet. Meines Erachtens kam es nie in Frage, dass man jetzt aus europarechtlichen Gründen unbekannte Personen, die aus sicheren Drittstaaten anreisen, über die Grenze lässt. Weil es gibt gar keine Kollision zwischen Europarecht und nationalem Recht. Auch das Europarecht setzt ja das Ersteinreiseland-Prinzip voraus. Also es ist eigentlich perfekte Harmonie. Und dann kommt eine neue Schule, proklamiert das nicht laut, aber so unter der Hand machen die das und sagen, wenn Europa da irgendwas geregelt hat, dann gucken wir das nationale Recht gar nicht mehr weiter an. Das Europarecht müssen Sie sich jetzt nicht vorstellen als eine Art Superverfassungsrecht. Eine ganz falsche Vorstellung, die auch gerade von den überzeugten Europarechtlern aus politischen Gründen, aus propagandistischen Gründen durchaus gepflegt wird. Man versuchte ja, die europäischen Primärverträge teilweise als Verfassung zu bezeichnen, was sie nicht sind. Das sind völkerrechtliche Verträge. Und sie sind auch übrigens inhaltlich deswegen schon keine Verfassung und können keine sein, weil eine Verfassung immer den Zweck hat, die staatliche Macht zu begrenzen. Das ist der Sinn einer Verfassung. Der staatlichen Macht werden Grenzen entgegengesetzt. Beim Europarecht geht es anders. Da geht es darum, dass eine Rechtsordnung sich ausbreiten soll und dass die immer mehr Zuständigkeiten an sich ziehen soll. Also gerade das Gegenteil von einer Verfassung. Das Europarecht funktioniert ganz anders als das nationale Recht und speziell das Verfassungsrecht. Das Verfassungsrecht versucht, einen Rahmen zu setzen für die Politik. Alle Politik, in der unterschiedliche konfligierende Ziele verfolgt werden und in der selbstverständlich auch mal der einen Gruppe etwas weggenommen werden muss, damit es der anderen Gruppe gegeben werden kann, das ist selbstverständlich Thema der Politik. Und das Verfassungsrecht setzt den äußeren Rahmen. Das war schon im aufgeklärten Absolutismus so, noch ohne Verfassung. Das war der Gedanke der wohlerworbenen Rechte, die auf jeden Fall gewahrt werden müssen. Der war in Preußen, Deutschland besonders stark. Das Europarecht denkt nicht von einem rechtlichen Rahmen her. Im Europarecht Recht ist das Recht ein Instrument zur Verwirklichung politischer Ziele. Das ist ganz was anderes, ja? Die als demokratisch vorgestellte politische Führung definiert Ziele und als Werkzeug zur Erreichung dieser Ziele steht ihr das Recht zur Verfügung. Und das Recht wird dann so geschrieben, wie eben die Führung es haben will, damit bestimmte Ziele erreicht werden. Das ist ein Gedanke, der aus dem französischen Verwaltungsrecht kommt. In Frankreich wird der demokratische Element stärker betont. Wir haben ja diesen direkt gewählten Präsidenten der Republik in der 5. Republik seit 1958. Der bestellt die Regierung. Das rechtsstaatliche Element ist in Frankreich viel weniger ausgeprägt als bei uns. Ist ganz einfach ein Unterschied, die man daraus erklären kann, wie eigentlich historisch die Demokratie entstanden ist. In Frankreich ist sie revolutionär entstanden unter gewalttätiger Abschüttelung einer bisherigen Herrschaft. Bei uns ist die Demokratie schrittweise und evolutionär entstanden, letztlich aus dem Rechtsstaatsprinzip heraus entwickelt worden. Funktioniert also ganz anders. Dieses Phänomen, dass der Einfluss anderer, höherer, internationaler Rechtsordnungen, die natürlicherweise an Bedeutung gewinnen. Das ist ganz normal. Dagegen kann man auch nicht viel tun. Das liegt am grenzüberschreitenden Handel. Es ist doch ganz selbstverständlich, wenn beispielsweise die deutsche Autoindustrie Autos produziert und überall hin exportieren will, also durchaus unser eigenes Interesse, dann kann es nicht so funktionieren, dass, sagen wir mal, das Parlament der Niederlande und das Parlament der Österreicher, was alles souveräne Staaten sind, jetzt sagt, bei uns müssen die Autoblinker blau sein oder so. Oder Autos müssen ganz anders ausgestattet sein. Das wäre nicht praktikabel. Deswegen muss es internationale Regeln geben, damit eben diese hochintegrierte Wirtschaft überhaupt funktionieren kann. Also vom Grundsatz her ist das so, aber die Sache macht sich dann natürlich selbstständig. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts leben wir völkerrechtlich im Zeitalter der internationalen Organisationen, also angefangen mit den United Nations, mit ihren zahlreichen Unterorganisationen. Auch die EU, auch wenn sie das nicht gerne hört, ist letztlich nichts als eine internationale Organisation, und zwar eine auch supranationale internationale Organisation. Supranationalität bedeutet, dass der Souveränitätspanzer eines Staates durchbrochen wird. Also, internationales Recht ist ja so denkbar, dass Staaten sich durch einen Vertrag verpflichtet haben, irgendein Recht zu schaffen. Das machen sie dann auch. Und das muss dann national jeweils umgesetzt werden. Besser oder schlechter. Quasi wie eine europäische Richtlinie. Aber es gibt eben auch die Supranationalität. Das heißt, internationales Recht wird von internationalen Organisationen geschaffen. Und das ist meistens die Hauptaufgabe von internationalen Organisationen, internationales Recht zu schaffen. Zum Beispiel die Welthandelsorganisation, die jetzt nicht mehr so richtig funktioniert. Aber auch die Weltgesundheitsorganisation, die jetzt in der Kritik ist. Diese haben immer die Aufgabe, internationales Recht zu schaffen. Und wenn dieses internationale Recht supranationalen Charakter hat, bedeutet es, dass es gar nicht mehr national umgesetzt werden muss, um zu gelten. Es gilt ohne weiteres ganz von selbst. Es durchbricht den sogenannten Souveränitätspanzer der Staaten. Und nicht nur das, sondern der routinierte Umgang auch mit dem Völkerrecht, nicht nur mit dem Europarecht, auch mit dem Völkerrecht, verändert wiederum die Mentalität der Juristen, die sich mit dem Verfassungsrecht beschäftigen. Das hat man zum ersten Mal ganz stark gesehen in der ABAX-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1994, steht im 90. Band auf Seite 286, wo es eben darum ging, ob die Bundeswehr, eigentlich hatte man immer gehört, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf, man hatte sich also immer vorgestellt, die Bundeswehr darf erst aktiv werden, wenn sozusagen die Russen mit Panzern über die Grenze kommen. Und solange das aber nicht passiert, bleibt die Bundeswehr hier. Die Vorstellung, dass die in alle Welt hinausgeht, war ja völlig fremd eigentlich von 1990. Wäre ja keiner drauf gekommen. Naja, 1994 hatte das dann das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden, weil eben diese deutschen ABAX-Flugzeuge mit diesen Radarschüsseln drauf eben im Jugoslawienkrieg benötigt wurden. Das wäre sonst nicht gegangen ohne die. Und das Bundesverfassungsgericht hat das ja in der Tat ohne weiteres gebilligt mit ein paar Kautelen. Ganz interessant, es hat das so begründet, dass ja im Artikel 24 des Grundgesetzes vorgesehen ist, dass sich die Bundesrepublik internationalen Organisationen anschließen darf und auch der internationalen Zusammenarbeit ganz offen gegenübersteht. In diesem Sinne durfte sie sich der NATO anschließen, und wenn sich nach Artikel 24 der NATO anschließen durfte, dann ist damit auch geregelt, auch gesagt, dass die Bundesrepublik eben auch alles tun darf, was im Rahmen der NATO-Zusammenarbeit eben erforderlich ist, zumal nach Auffassung der NATO. Das ist interessant. Das kann man schon herleiten, dass nämlich ganz direkt die sogenannte Implied Powers Doctrine, eine Doktrin, die dem angelsächsischen Völkerrecht entstammt und die immer auf die internationalen Organisationen gemünzt war. Diese Implied Powers Doctrine der Angelsachsen besagt eben, dass eine internationale Organisation, die bestimmte Zwecke hat, jeder hat natürlich Zwecke und die sind dann im Gründungsvertrag festgelegt, auch alle Kompetenzen hat, die sie eben benötigt, um diese Zwecke zu erfüllen. Das ist die Implied Powers Doctrine. Das wundert einen aber gleichzeitig, dass das Bundesverfassungsgericht die hier auf das deutsche Verfassungsrecht angewendet hat, denn im deutschen Verfassungsrecht gilt herkömmlich seit den Tagen des aufgeklärten Absolutismus in Preußen das genaue Gegenteil, nämlich der sogenannte das Verbot des Schlusses von der Aufgabe auf die Befugnis. Also wenn zum Beispiel die Polizei die Aufgabe hat, für Ruhe und Ordnung zu sorgen, dann heißt das ja nicht, dass die Polizei alles, was auch immer, tun darf, jederzeit, um Ruhe und Ordnung herzustellen. Das mögen ja mal drastische Mittel sein. Also das darf sie nicht, sondern wenn sie dann zu irgendwelchen Mitteln greifen will, jemanden verhaften oder auch nur einen Platzverweis aussprechen, da muss da eine Sonderermächtigung her sein im Gesetz, die also zunächst mal der Polizei erlaubt, unter bestimmten Tatbestandsvoraussetzungen in Grundrechte einzugreifen. Das ist dann die Ermächtigung. Und der Schluss von der Aufgabe auf die Befugnis ist jedenfalls verboten. Außer es geht um NATO-Einsätze, da gilt dann die Implied Powers Doctrine. Also ganz interessant, nicht? Das internationale Recht beginnt das Verfassungsrecht sozusagen umzudeuten. Das Europarecht, ich sagte ja schon, dass es ganz anders funktioniert, ist auch strukturell ganz anders geordnet als eigentlich das nationale Recht. Und es wirkt sich so aus, um mal ein Ergebnis vorwegzunehmen, dass durch die Wirkung des Europarechts derzeit die Verwaltung wieder in diejenige Machtposition einrückt, die sie eigentlich in den vergangenen 100 Jahren durch das Verfassungsrecht und durch die Demokratisierung verloren hatte. Das kommt jetzt wieder, weil die Verwaltungen sich international zusammentun und daraus eine neue Art von Legitimität schöpfen, die dem bisherigen Verfassungsrecht entgegengesetzt war. Sie wissen ja alle, wie das geht. Richtlinien, eine europäische Richtlinie muss das Parlament umsetzen. Also sozusagen verkehrte Welt. Es tun sich Verwaltungen zusammen. Im Kern geht die europäische Rechtsetzung bis heute natürlich auf die Vereinigung der, also es sitzen ja im europäischen, also im Rat, heißt das, früher hieß Ministerrat, im Rat sitzen ja die Fachminister zusammen, die Innenminister aller Länder, die Finanzminister aller Länder. Und das ist letztlich das entscheidende Gesetzgebungsorgan, auch wenn das Europäische Parlament natürlich eine Art Vetorecht hat, Mitspracherecht hat, eine Art Vetorecht hat, wobei das Europäische Parlament aber auch kein Parlament ist, sondern eine internationale Delegiertenversammlung, weil es eben kein Volk repräsentiert. Es gibt kein europäisches Volk. Ja, und prägend für das nationale Recht und Verfassungsrecht ist eben der Gegensatz zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht. Ich erwähnte ihn bereits eingangs, der mit der Vorstellung verbunden ist, dass der Einzelne, der Einzelmensch, der privatrechtsförmig agiert und nicht öffentlich-rechtlich, Privatautonomie hat, natürliche Freiheit, die er gegen den Staat verteidigt. Mithin sind die Grundrechte immer Abwehrrechte gegen den Staat. Das ist eine Vorstellung, die inzwischen verloren geht, aus einer Reihe von Gründen. Hat übrigens auch mit Einwanderung zu tun, mit dieser zunehmenden Multikulturalisierung. Haben selbst deren Befürworter festgestellt, dass es irgendwie keine verbindenden, natürlichen, kulturellen Elemente in der Bevölkerung mehr gibt oder immer weniger. Und dann ist man auf diese eigenartigen Gedanken gekommen, dass man die Verfassung zu einer Art Zivilkatechismus erklärt, zu einem Katechismus für Bürger, die lauter Werte enthalte und daran solle man sich orientieren. Das ist von vornherein Verfassungsrecht ein völlig unsinniger Gedanke, denn die Verfassung adressiert den Bürger ja gar nicht, sondern lediglich den Staat. Auch die Grundrechte adressieren immer nur den Staat und nicht den Bürger. Der Bürger muss sich weder an die Grundrechte halten, noch muss er sie gut finden. Er muss sich lediglich an die normalen Gesetze halten, also strafrechtliche Verbote beachten, zivilrechtliche Regeln beachten, wie Unterlassungspflichten und so. Aber europarechtlich wird in der Tat noch nicht einmal zwischen Zivilrecht und öffentlichem Recht unterschieden. Das liegt daran, dass es eben nicht um die Vorgabe eines Rahmens geht, und dieser Rahmen ist natürlich unterschiedlich, ob er den privaten Bürger oder den grundrechtsgebundenen Staat betrifft. Im Europarecht, Sie erinnern sich, geht es um Ziele, um die Erreichung von Zielen, das ist also dem deutschen Planungsrecht sehr ähnlich. Und im Hinblick auf diese Erreichung von Zielen wird zwischen Privatmann und Staat gar nicht unterschieden. Alle müssen letztlich denselben Zielen dienen, die eben rechtlich fixiert und vorgegeben sind. Und damit fällt auch der Satz eigentlich weg, dass die Grundrechte nicht für den Bürger gelten. Im Grunde schaut das Europarecht auch die Privatperson als grundrechtlich gebunden an. Wie das praktisch funktioniert, sehen Sie im deutschen Recht im Rahmen des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, das eben seinerzeit gemacht werden musste als Umsetzung der europäischen Antidiskriminierungsrichtlinie. Und in diesem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz stehen eben Dinge drin, die aus der deutschen Tradition, aus dem deutschen Zivilrechthaus betrachtet, völlig absurd sind. Also zum Beispiel, dass der Vermieter oder auch der Arbeitgeber verpflichtet werden können, 3 Monatsgehälter oder 3 Monatsmieten als Schadensersatz zu bezahlen, wobei sogar eine Beweislastumkehr gilt bei irgendwelchen Anfangsindizien, wenn sie sich dem Verdacht aussetzen, bestimmten Gruppen, die nicht diskriminiert werden sollen, also die Wohnung nicht vermietet zu haben, den Arbeitsplatz nicht gegeben zu haben, weil sie eben diesen Gruppen angehören. Sexuelle Orientierung, Homosexualität, Ausländereigenschaft, andere Religion und so, diese ganzen Dinge. Das war ja im deutschen Recht eigentlich völlig unvorstellbar, eben weil der Einzelne nicht grundrechtsgebunden ist. Der Staat kann, wenn er Beamten einstellt, wenn er für den öffentlichen Dienst einstellt, der muss natürlich streng gleichheitsförmig verfahren, aber herkömmlicherweise konnte sich doch ein Vermieter oder ein Arbeitgeber selber aussuchen, wen er einstellen will. Beim Vermieter ist es ja besonders drastisch durch die Einführung des sozialen Mietrechts, das im Grunde dazu führt, dass man einen Mieter ja nicht mehr los wird. Das heißt, die ganze Eigentumsfreiheit konzentriert sich am Anfang auf den Vertragsschluss, dass man sich da möglichst sorgfältig doch den Mieter aussucht, mit dem es hoffentlich nicht so viel Ärger geben wird. Das ist jetzt eben durch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz empfindlich gestört. Also Sie dürfen nur die deutsche kinderreiche Familie abweisen. Das ist nämlich nicht verboten. Aber bei allen anderen Gruppen, wo man eventuell Störungen befürchtete, kann das dann teuer werden. Ja, das ist schon einigermaßen verrückt. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn der Deutsche Bundestag dieses allgemeine Gleichbehandlungsgesetz aus eigener Machtvollkommenheit erlassen hätte, dann wäre es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verfassungswidrig, weil es zum Beispiel die Eigentumsfreiheit des Vermieters, die ja schon sehr, sehr stark eingeschränkt ist durch das soziale Mietrecht, übermäßig eingreift. Aber der Punkt ist, es war die Umsetzung der europäischen Antidiskriminierungsrichtlinie. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht ist dafür gar nicht mehr zuständig. Denn das, was umgesetzt werden muss von Europa her, das kann das Bundesverfassungsgericht nicht mehr beurteilen. Da könnte man höchstens zum EuGH gehen. Als Privatmann müsste man zuerst die erste Instanz, den Gerichtshof, anrufen. Und das hat natürlich nicht denselben Effekt, denn der EuGH ist kein ganz neutrales Gericht, er hat sich immer als Motor der Integration bezeichnet. Der EuGH sagt immer, im Zweifel muss sich immer die europäische Ebene durchsetzen und muss die Vereinheitlichung durchgreifen. Diese im Europarecht natürlich festgeschriebenen Prinzipien, erstens Verhältnismäßigkeit und zweitens Subsidiarität, die haben den EuGH nie sonderlich aufgehalten. Es ist natürlich die mit der Implementierung des Europarechts verbundene Aufhebung der Unterscheidung zwischen Privatautonomie hier, Grundrechtsbindung da, die ist natürlich tendenziell totalitär. Wenn der Einzelne als Adressat der Grundrechte betrachtet wird, dann ist das tendenziell immer totalitär, weil er eben für staatliche Ziele in Anspruch genommen wird und seine eigenen Meinungen und Ansichten dazu dann gar nicht mehr besonders zählen. Grundrechte gibt es selbstverständlich auch im Europarecht. Da gibt es ja extra diese Grundrechtscharta, die eben mit dem Vertrag von Lissabon auch ins Werk gesetzt worden sind. Aber man muss sehen, dass die europäischen Grundrechte kein Selbstzweck sind. Die deutschen Grundrechte der Verfassung werden selbstverständlich als naturrechtlich grundiert und als selbstzweckhaft verstanden. Das heißt, der Bürger soll einfach Freiheitsrechte haben, damit er frei sei. Die europäischen Grundrechte haben einen instrumentellen Charakter. Sie dienen der Umsetzung des Rechts, das heißt des Europarechts. Sie sollen sicherstellen, dass immer dann, wenn ein Nationalstaat das Europarecht nicht eifrig genug umsetzt, ein Kläger da ist, der dagegen klagen kann. Nach dem Satz, wo kein Kläger, da kein Richter. Deswegen will die EU, dass immer ein Kläger da ist, wenn der Staat das Europarecht nicht hinlänglich umgesetzt hat. Umgekehrt gilt das interessanterweise nicht. Man kann jetzt nicht dagegen klagen, dass der Staat vielleicht zu viel vom Europarecht umgesetzt hat und damit gegen das Subsidiaritätsgebot verstoßen hat. Selbst unabhängig von dieser europarechtlichen Überformung erleben wir in Deutschland eine Umdeutung der Grundrechte. Interessant ist, dass diese Umdeutung der Grundrechte, wie gesagt, es geht nicht um Änderung des Verfassungstextes, es wird die Auslegung geändert, und diese Auslegung, diese Auslegungsänderung, die geht gar nicht so sehr vom juristischen Fachstab aus, sondern wird von diesen sogenannten NGOs vor allem vorangetrieben, in denen kaum Juristen tätig sind, aber deren Rechtsbehauptungen, eigentlich ist es eher Politik, so etwas im Gewande des Rechts, deren Vorstellungen werden sogar von Verfassungsschutzbehörden inzwischen eifrig rezipiert. Und die äußern dann eben so Dinge, und das wird von Verfassungsschutzbehörden übernommen, also wodurch wirklich die Grundrechte auf den Kopf gestellt werden, wie, dass etwa die Menschenwürde, Garantie des Grundgesetzes, oder die besonderen Diskriminierungsverbote aus Artikel 3, Absatz 3 des Grundgesetzes, wo dann drin steht, keiner darf wegen seiner Herkunft, seines Glaubens und so weiter diskriminiert werden, dass diese Grundrechte es dem Bürger, dem ganz normalen Bürger, der Privatperson, untersagen würden, durchgreifende Kritik etwa an der Einwanderungspolitik zu äußern, weil solche durchgreifende, deutliche Kritik angeblich die Menschenwürde der Einwanderer verletze. Das ist verfassungsrechtlich gesehen Unsinn, weil die Menschenwürde-Garantie wie auch die besonderen Diskriminierungsverbote die Einzelperson ja gar nicht binden, sondern den Staat. Das wird wirklich auf den Kopf gestellt. Das wird von Verfassungsschutzbehörden rezipiert. Es steht so wörtlich drin in Verfassungsschutzberichten. Übrigens, in Verfassungsschutzbehörden arbeiten auch erstaunlich wenige Juristen, und die sind dann auch noch sehr schlecht. Da steht dann wirklich wörtlich drin, der hat die Menschenwürde verletzt, indem er gesagt hat, das bringt doch nichts, wenn hier lauter Leute kommen, die von Sozialhilfe leben. Dadurch hat er die Menschenwürde verletzt. Ist natürlich Unsinn, steht aber in Verfassungsschutzberichten. Und ist mir damals schon aufgefallen, dass es bei der Einführung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, wo es eigentlich einen Aufstand hätte geben müssen, meine ich, denn das war ja wirklich ein Bruch mit dem bisherigen nationalen Recht, mit der ganzen Privatautonomie, mit der bürgerlichen Freiheit, auch natürlich mit den verfassungsrechtlichen Grundrechten und Freiheitsrechten wegen Eigentumsfreiheit. Es war ja auch schon eine Revolution von oben. Das Interessante ist, dass es diesen Aufstand, zumal in Juristenkreisen, eigentlich nicht gegeben hat. Ich weiß, dass mein allererster akademischer Lehrer, sozusagen mein Entdecker, das war der Johann Braun, ein Zivilrechtler und Rechtsphilosoph aus Passau, der hat einen eifrigen Kampf dagegen geführt und hat dann so Artikel geschrieben mit Überschrift wie ist das übrigens, Deutschland wird wieder totalitär, so sinngemäß. Damit hat er auch recht gehabt, aber schon damals ist mir aufgefallen, er wird in Juristenkreisen offenbar so gar nicht mehr verstanden. Es wird, was er sagt, wird zurückgewiesen, und zwar ohne nachvollziehbare rechtliche Argumentation, sondern im Wege dieser allgemeinen Moralisierung, ja, die wir kennen und die heute die rechtlichen Debatten, wenn sie etwa von NGOs angestoßen werden, völlig überlagert. Diese allgemeine Moralisierung, wo dann argumentiert wird, da müsste man in Anführungszeichen sagen, argumentiert wird, was hat er nur gegen die Gleichberechtigung von Menschen? Was kann man nur dagegen haben, dass Ausländer auch eine Wohnung kriegen? Worum es selbstverständlich nicht geht. Es geht darum, ob der Einzelne seine Eigentumsfreiheit nutzen kann oder ob der Einzelne so gestellt wird, als sei er der Staat und müsse also abstrakte Gleichberechtigung herstellen. Was eben früher in Deutschland undenkbar war. Diese Umdeutung des Rechts, diese Verfassungsrevolution von oben, wird, ich würde sagen, ziemlich genau seit dem Jahr 2000, das war dieser sogenannte Aufstand der Anständigen, die Gerhard Schröder, der von Gerhard Schröder ausgerufen worden ist, der hatte sich ja damals daran entzündet, dass es einen Brandanschlag auf eine Synagoge, ich glaube in Düsseldorf, gegeben hatte, und da verdächtigte man Rechtsextremisten, deswegen wurde dieser sogenannte Aufstand der Anständigen losgetreten. Es zeigte sich dann in 2 Wochen, es waren zwei Araber gewesen, die damit direkt unmittelbar auf Vorkommnisse im Nahostkonflikt und Israel und besetzte Gebiete und so weiter reagiert hatten, aber das hat dann den laufenden Aufstand der Anständigen nicht mehr aufhalten können, und dieser Aufstand der Anständigen seit dem Jahr 2000 war dann begleitet von dem systematischen Aufbau dieses zweiten öffentlichen Dienstes, wie ich das mal genannt habe. Der zweite öffentliche Dienst, also der Inbegriff all dieser Leute, zumal Akademiker, die für NGOs arbeiten, also für eingetragene Vereine und auch gemeinnützige GmbHs. Die sind durchweg als gemeinnützig anerkannt. Dass die als gemeinnützig anerkannt sind, ist durchweg rechtswidrig. Es widerspricht nämlich der Attac-Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, der schon 2021 eben festgestellt hat, es ist mit der Gemeinnützigkeit unvereinbar, wenn man einseitig und parteiisch politische Ziele verfolgt und nicht immer überparteilich ist. Aber die Länderfinanzminister, die dafür letztlich zuständig sind, die halten sich einfach nicht an die Rechtsprechung. Ja? Die sagen dann eben, korrektiv und so, werden als gemeinnützig anerkannt, obwohl das ja erkennbar ist, dass das politische Aktivisten sind, die sehr, sehr parteiisch sind und die also keineswegs eigentlich als gemeinnützig anerkannt sein dürften. Und diese Struktur wird überall aufgebaut, ausgebaut, äußert sich zum Beispiel auch in diesen zahlreichen Meldestellen, also gerade in Nordrhein-Westfalen ja sehr stark, also den Meldestellen, wo die Bürger ganz bewusst auch nicht strafbare Äußerungen ihrer Mitbürger melden sollen, damit die dann irgendwie archiviert werden sollen. Die werden dann auch an, wenn die eben als strafbar erachtet werden, werden die entsprechend an Strafverfolgungsbehörden weitergegeben. Das war so der Fall in dem berühmten Fall von Norbert Bolz mit der Hausdurchsuchung, die ja erkennbar völlig sinnlos war, weil er ja die Täterschaft, die Urheberschaft gar nicht in Abrede stellte. Das war genauso bei dem Fall David Bendels, den ich jetzt gemacht habe. Auch das war von einer Meldestelle an das Bundeskriminalamt, als wenn die nichts anderes zu tun hätten, und von da aus dann an das Bayerische Landeskriminalamt weitergegeben worden. Das heißt, da wird ein Beobachtungs- und ein Verfolgungsapparat aufgebaut, der zwar zivilrechtsförmig organisiert ist, also eingetragene Vereine und gemeinnützige GmbHs, der aber durchweg staatlich mit Steuergeld finanziert wird. Und teilweise gibt es da ja Organisationen drunter, wie eben das schon erwähnte Korrektiv, die eben regelrecht wie Geheimdienste arbeiten. Das heißt, einschließlich Desinformationskampagnen, regelrechte Zersetzungsmaßnahmen gegen Andersdenkende und die bei solchem Tun, wie wir glauben, wenn wir es auch nicht ganz beweisen können, auch teilweise eng mit echten Geheimdiensten zusammenarbeiten, von diesen also wohl Informationen teilweise bekommen haben. Ja, und was macht in dieser Situation das Bundesverfassungsgericht, auf das wir ja alle gewartet haben, dass das Bundesverfassungsgericht uns jetzt rettet? Ich habe das ja zuletzt dann versucht in der Corona-Zeit. Da habe ich dann eben auch Corona-Fälle hochgetrieben bis zum Bundesverfassungsgericht, nachdem eben dort die Verwaltungsgerichte weitestgehend versagt haben, muss man sagen. Und dann war die starke Hoffnung da bei Anwälten, dass das Bundesverfassungsgericht dann die Sache retten wird. Und die ist ja dann, wie Sie wissen, enttäuscht worden. Es gab dann noch eine leise letzte Hoffnung, weil nämlich die Corona-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, etwa zu den Schulschließungen, aber auch zur Zwangsimpfung, die waren ganz merkwürdig formuliert, weil die nämlich nur sagten, zu dem Zeitpunkt, wo die entsprechenden Gesetze und Verordnungen erlassen worden sind, da durfte der Gesetzgeber oder da durfte der Verordnungsgeber ja durchaus noch glauben, dass sie berechtigt gewesen sind. Und das ist natürlich untechnisch, denn die Rechtslage bei jedem Gericht ist immer zu beurteilen aus der Sicht der letzten mündlichen Verhandlung. Es ist die Rechtslage und auch die Sachlage zur letzten mündlichen Verhandlung zugrunde zu legen. Es kommt also nicht darauf an, ob jemand vor 2 Jahren oder so irgendetwas noch glauben konnte, jedenfalls nicht für die Rechtmäßigkeit. Für die Rechtmäßigkeit kommt es darauf an, wie ist die Lage zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung. Davon ist das Bundesverfassungsgericht abgewichen. Da haben dann einige mit die Hoffnung verbunden, dass es vielleicht sich doch noch mal korrigieren wird. Aber das wird es nicht, denn es gab ja zwischenzeitlich schon mal eine Vorlage eines Verwaltungsgerichts, habe jetzt vergessen, was das war, Oldenburg oder so, die dann sagten, aufgrund dieser enthüllten RKI-Files ist doch jetzt die Rechtslage noch einmal neu zu bewerten. Ja, das hat das Bundesverfassungsgericht aber abgelehnt, das nur am Rande. Also, das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hatte seit geraumer Zeit schon große Angst vor einer möglichen Marginalisierung, vor allem durch den EuGH. Weil es völlig klar, wenn Europa zusammenwächst, wenn immer mehr Kompetenzen nach Europa abwandern, und das war ja und ist eigentlich immer noch seit Jahrzehnten die Tendenz, was auch von unseren politischen Eliten einhellig unterstützt wird. Und es ist ja völlig klar, irgendwann wird dann das Bundesverfassungsgericht zu einer Art Filiale, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts wird zu einem Filialdirektor, also im Grunde das, was der Deutschen Bundesbank ja auch passiert ist. Das Bundesverfassungsgericht wollte das nicht. Das hat sich durchaus gewehrt, das hat durchaus gekämpft, das ist jetzt allerdings auch schon etwas her. Am Anfang hat das Bundesverfassungsgericht sozusagen die Anmaßung der europäischen Ebene, die sagt, ohne dass wir irgendwie eine Volksabstimmung brauchen, ohne dass wir eine Verfassungsneuschaffung brauchen, übernehmen wir einfach immer mehr Bereiche. Da kommt so von oben eine neue Verfassungsordnung, es wird euch einfach weggezogen, nehmt es hin, es ist so, eure Eliten wollen es. Also am Anfang ist das Bundesverfassungsgericht dieser Anmaßung offensiv entgegengetreten. Und hat also direkt diese Oberhoheit der europäischen Ebene angefochten. Und zwar in Gestalt erstens schon der Maastricht-Entscheidung von 1993 und dann nochmal zugespitzt der Lissabon-Entscheidung von 2008. Lissabon-Entscheidung, da war ja schon Andreas Voskuhle Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Er war zwar nicht Berichterstatter, das war Udo Di Fabio gewesen, aber er war Präsident. Er ist ja dazu gekommen, seinerzeit wie die Jungfrau zum Kind. Eigentlich sollte Horst Reyer das werden, ein sehr anerkannter SPD-naher Staatsrechtslehrer. Der ist dann durch eine furchtbare Intrige abgesägt worden, mit der keiner gerechnet hätte, weil er eben so anerkannt war. Und dann brauchte man ganz schnell einen neuen Kandidaten. Und dann wurde Andreas Voskuhle aus dem Hut gezogen. Da sind dann einige zusammengezuckt, weil Andreas Voskuhle galt als so als der Prototyp des übermodernen Verfassungsrechtlers, der immer sagt, ach, unsere ganzen verfassungs- und verwaltungsrechtlichen Dinge, die können wir jetzt langsam mal vergessen, weil wir haben jetzt Europa, zum Glück haben wir jetzt Europa und dann ist jetzt alles da. Deswegen hätte man jetzt gar nicht gedacht, dass es unter seiner Ägide so etwas geben würde, wie diese Lissabon-Entscheidung. Aber da hatte man sich getäuscht, denn, das haben sich dann konservative Juristen immer zugeraunt, dass Andreas Voskuhle eben der lebende Beweis war für den Satz, wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand. Wobei es gar nicht so am Verstand liegt, sondern es liegt ganz, der konnte ja nicht ahnen, als blutjunger Professor konnte er ja nicht ahnen, dass er mal Präsident des Bundesverfassungsgerichts wird und dann ganz persönlich von der Frage betroffen ist, willst du jetzt ein souveräner Herrscher sein oder irgend so ein Filialleiter? Ja, und als er in der Position war, hat er gesagt, nein, dann bewerten wir das nochmal neu. So, nun war das aber nicht von Dauer. Also 2008 war die Lissabon-Entscheidung nach meiner persönlichen Auffassung der Höhepunkt des langjährigen Schaffens des Bundesverfassungsgerichts überhaupt. Aber es zeigte sich hinter den Kulissen, das hat nicht in Zeitung gestanden, das hat man hinter den Kulissen gemacht, dass die Politik das nicht hinzunehmen bereit war. Vielleicht erinnern Sie sich, es gab ja, als das Zustimmungsgesetz zum Lissabon-Vertrag im Bundestag verhandelt worden ist, das ist ja 8 Stunden lang debattiert worden, und zwar ausschließlich positiv. Es kam ein Loblied nach dem anderen. Und der Abgeordnete Gauweiler, München Süd, hatte bei seiner Fraktion beantragt, er will 5 Minuten reden gegen den Vertrag von Lissabon. Und die Fraktion hat ihn nicht reden lassen. Die hat gesagt, nee, also von 8 Stunden 5 Minuten kritisch, das machen wir nicht mit. Er soll seine Rede zu Protokoll geben. Also war ja die Stimmung. Und deswegen hat auch die Politik die Lissabon-Entscheidung nicht hingenommen. Und es gab massive Drohszenarien hinter den Kulissen, dass man also gesagt hat, dem Bundesverfassungsgericht, ihr werdet eure Profilierungsversuche auf Kosten des EuGH einstellen. Und wenn ihr das nicht macht, ja, wenn ihr darauf beharrt, Brückentheorie und Letztentscheidungsrecht, wie viel Souveränität wir an Europa abgeben, wenn ihr darauf beharrt, dann werden wir eben die Verfassung ändern und werden euch systematisch entmachten. Dann ist eben Schluss damit. Und dass man durch Verfassungsänderung beim Bundesverfassungsgericht sehr viel ändern kann, hat sich ja gerade in der letzten Zeit gezeigt, auf einer anderen Ebene, wo man durch Verfassungsänderung sichergestellt hat, dass die AfD auch mit deutlich mehr als 30% im Bundestag noch immer überhaupt keine Einwirkung auf die Wahl von Bundesverfassungsrichtern haben kann. Auch wenn sie 35% hat sie noch immer überhaupt keine Einwirkung. Denn wenn dann eben der Bundesverfassungsrichter keine Mehrheit kriegt, weil 30% oder 35% AfD dagegen stimmen und dann hat er eben keine Zweidrittelmehrheit, dann geht einfach das Wahlrecht auf den Bundesrat über. Hat man jetzt geändert. Also man kann viel machen. Deswegen hat man entsprechend das Bundesverfassungsgericht bedroht, dass es so nicht weitermachen kann, sonst wird es entmachtet. Und das haben die auch geschluckt. Und sie haben dann schon sehr bald nach der Lissabon-Rechtsprechung, eigentlich seit 2010, das war dann Hannibal Mangold, berühmter Fall, haben die dann begonnen, ihre Lissabon-Rechtsprechung nachhaltig zu relativieren und setzen der europäischen Ebene seither, das waren dann mehrere Schritte, es gab auch diese ISM-Klage, in mehreren Schritten wurde dann immer deutlicher, dass das Bundesverfassungsgericht seinen Widerstand aufgibt. Trotzdem ist natürlich seine Angst vor Marginalisierung nicht verschwunden, aber es hat sich andere Betätigungsfelder gesucht, um sich im internationalen Raum zu profilieren, um sich in Erinnerung zu bringen, um klarzumachen, dass es immer noch auf internationaler Ebene ein wichtiger Akteur ist, ohne sich aber mit den deutschen Eliten irgendwie in Gegensatz zu bringen, ja, die dann die Verfassung ändern können. Und das Zeugnis dieses ungebrochenen Willen des Bundesverfassungsgerichts zur Geltung und zum Einfluss auch über Deutschland hinaus ist dann eben der Klimaschutzbeschluss des ersten Senates bereits vom 24.03.2021, der bezeichnenderweise einstimmig ergangen ist, ohne Gegenstimme und erst recht natürlich ohne das Minderheitenvotum. Das ist ja eine Institution beim Bundesverfassungsgericht. Normalerweise gilt das Beratungsgeheimnis und kein Richter darf irgendwie sagen, ich habe es so gesehen, aber die anderen haben es anders gesehen. Das ist nur beim Bundesverfassungsgericht anders. Da können Richter Minderheitenvoten schreiben. Das war in der Vergangenheit eine ganz, ganz wichtige Institution, denn es hat sich sehr oft gezeigt, dass das Minderheitenvotum von gestern die herrschende Meinung von morgen war, weil es oft einfach besser begründet war und besser durchdacht war. Es gab so wirklich berühmte und legendäre Minderheitenvotenschreiber wie vor allem Böckenförde und Marenholz. Von Böckenförde haben wir schon gehört und die haben sich dann häufig 10 Jahre später mit ihren Minderheitenvoten völlig durchgesetzt. Interessant ist, dass in der heutigen Zeit keine Minderheitenvoten mehr gibt. Das kommt fast gar nicht mehr vor. Das mag damit zu tun haben, dass die großen und wesentlichen Entscheidungen, die das Bundesverfassungsgericht trifft, oft und typischerweise eben auch von der AfD mit initiiert werden. Und da traut sich offenbar keiner aus dem Knick, jetzt bei der letzten Entscheidung über die Fraktionsseele, die unglaublich katastrophal und skandalös ist, hat also nicht einer, also es gab schon keine Gegenstimme, es war einstimmig und es hat erst recht keiner der Richter gesagt, also mir leuchtet es eigentlich nicht ein, wenn die zweitgrößte Fraktion sagt, sie hätte auch gerne zweitgrößten Sitzungssaal, warum das gegenstandslos sein soll, ja, und warum es kein Anfangsindiz auf Willkür gibt, wenn die SPD ihren Sitzungssaal nur zu einem Drittel füllen kann und die AfD in den Sitzungssaal nicht reinpasst und man könnte es ganz anders auch anders machen, weil ihr die Seele zur Verfügung stehen. Nö, kein Hinweis auf Willkür, ja, sagt das Bundesverfassungsgericht, es gibt kein Minderheitenvotum dagegen. Naja, also, der Klimaschutzbeschluss von 2021, der ist nun wirklich revolutionär, das ist auch nirgendwo verkannt worden, da kann sich auch keiner mehr drüber hinwegtäuschen, weil eben der Klimaschutzbeschluss alle Grundrechte unter den Vorbehalt des Klimaschutzes stellt. Zu diesem Zeitpunkt stand Klimaschutz nicht im Grundgesetz, es gab nur das Staatsziel Umweltschutz. In das Staatsziel Umweltschutz wurde der Klimaschutz hereingelesen und insbesondere hat das Bundesverfassungsgericht politische Zusagen der Bundesrepublik im Nachgang der Pariser Klimaschutzkonferenz von 2015, die aber eindeutig rechtlich nicht bindend waren, nur politischen Charakter haben, kein anderer Staat hätte sie einklagen können, die Bundesrepublik hätte sie zu jeder Zeit auch wieder zurückziehen und kassieren können. Diese außenpolitischen, rein politischen, rechtlich eigentlich nicht bindenden Vorgaben hat das Bundesverfassungsgericht sozusagen zurückprojiziert in das Naturschutzgebot des Artikels 20a und hat gesagt, das ist jetzt geltendes Recht und alle Grundrechte stehen unter dem Vorbehalt effektiven Klimaschutzes. Denn der Staat muss ja die Freiheit irgendwie gleichmäßig über die Generationen verteilen. Und wenn wir jetzt nicht drastischen Klimaschutz machen, dann können wir künftigen Generationen gar keine Freiheit mehr gewährleisten. Das ist gleich unter mehreren Gesichtspunkten völlig hanebüchen. Wir kannten bisher noch nicht die ungeborenen Generationen als Grundrechtsträger. Normalerweise beginnt die Rechtsfähigkeit mit der Geburt. Man kann auch schon erben, wenn man noch nicht geboren, aber schon erzeugt ist. Und wir kennen auch die Schutzpflicht des Staates für das ungeborene Leben, was aber eben auch schon erzeugt sein muss. Das aber Generationen, die vielleicht in 100 Jahren erst geboren werden, dass die als Grundrechtsträger jetzt effektiv Grundrechte in der Gegenwart beschränken können, das wussten wir noch nicht. Wir wussten auch nicht, dass der Staat die Freiheit überhaupt erst zuteilt nach irgendwelchen angeblichen naturwissenschaftlichen Gegebenheiten. Aber genau dieses Denken hatten wir dann auch in der Corona-Rechtsprechung desselben ersten Senates. Also der Staat teilt die Freiheit zu. Jeder hat nur die Freiheit, die ihm der Staat gerade zugeteilt hat. Eine völlige Umdeutung der Grundrechte, die eigentlich mit dem Bonner Grundgesetz, das ja unverbrüchlich gilt, nichts mehr zu tun hat. In Gestalt dieses Klimaschutzbeschlusses hat das Bundesverfassungsgericht de facto eine Verfassungsänderung durchgesetzt, wozu es natürlich nicht befugt ist. Und diese Verfassungsänderung hatten die Fraktion der Grünen im Deutschen Bundestag bereits 2018 beantragt, aber natürlich keine Mehrheit dafür gefunden. Aber die Grünen brauchen keine Mehrheit, die haben das Bundesverfassungsgericht. Und dann gab es ja dieses zusätzliche Detail, dass das hat ja Fritz Fahrenholt nachgewiesen, dass eine tragende Passage in der Sachverhaltsdarstellung des Klimaschutzbeschlusses, übrigens Beschluss, nicht Urteil, also ohne mündliche Verhandlung, man hätte sich eine mündliche Verhandlung gewünscht, wo dann verschiedene Experten aufmarschieren. Da hätte man auch gemerkt, dass das Bundesverfassungsgericht nur sehr einseitig die Experten konsultiert. Das hat sich dann wesentlich auf ein populärwissenschaftliches Buch von Schellenhuber gestützt. Man hat gesagt, da steht doch die Wahrheit drin, wir wissen doch, wie es ist. Ja, das hätte die Öffentlichkeit bemerkt, wenn es eine mündliche Verhandlung gegeben hätte. Gab es aber nicht. Die machen sowas in Beschlusswege. Naja, also dass tragende Teile der Sachverhaltsdarstellung des Klimaschutzbeschlusses abgeschrieben worden waren von der Internetseite eines führenden Frankfurter grünen Politikers, mit dem die Berichterstatterin des Klimaschutzbeschlusses, nämlich Gabriele Pritz, zufällig verheiratet war. Also das wusste die Öffentlichkeit vorher gar nicht. Da fragt man sich natürlich, wer hier eigentlich die Urteile des Bundesverfassungsgerichts wohl schreibt. Wir wachen also irgendwie in einer anderen Ordnung auf und das zeigt sich insbesondere auch im Parlamentsrecht. Einem fällt ja auf, dass wenn wir jetzt fragen, wie wollen wir denn diesen Entwicklungen, die wir da haben, überhaupt entgegentreten, dann ist ja die einzige mögliche Antwort, das geht nur parlamentarisch, das geht über Verfassungsänderungen. Man müsste zum Beispiel Artikel 20a des Grundgesetzes ändern und da dann eine Klarstellung reinschreiben, dass der Klimaschutzbeschluss nicht gilt, weil der uns natürlich kaputt macht. Und übrigens, das Bundesverfassungsgericht nimmt den Gedanken durchaus auf. Wissen Sie alle, die Bundesrepublik Deutschland produziert weniger als 2% des weltweiten CO2. Das ist auch nicht alles unser CO2, weil wir nach wie vor eine Exportnation sind. Also für uns ist vielleicht die Hälfte und die andere Hälfte setzen wir für die anderen mit frei, weil wir in denen Produkte hier mit herstellen. Wir können das überhaupt nicht beeinflussen, irgendwie das Klima, auch wenn wir uns völlig deindustrialisieren. Und das nimmt das Bundesverfassungsgericht durchaus auf, aber sagt dann genau dasselbe, was die herrschende Politik ja auch sagt, nämlich wir müssen das Vorbild der Welt sein. Es geht nicht anders. Natürlich müssen alle dann sich deindustrialisieren und wir sind eben das Vorbild. Und die Chinesen werden das schon machen, wenn sie sehen, wie glücklich wir damit sind. Also das Einzige, was man tun kann, ist parlamentarisch Mehrheiten gewinnen und da was ändern. Und da sehen wir, das ist gar nicht so einfach. Denn die Demokratie ist in den letzten Jahren vom Bundesverfassungsgericht wirklich aktiv, das haben die ganz aktiv gemacht, nicht geschehen lassen, sondern aktiv gemacht, ist die Demokratie vollkommen umgedeutet worden. Ich spreche ja länger schon von der Postdemokratie. Habe immer dazu gesagt, das ist ein unbefriedigender Begriff, weil der eben nichts Positives definiert, sondern nur so eine Abgrenzung macht. Habe ich immer dazu gesagt, das kann man auch nicht anders, man kann nicht mehr verlangen, weil der Einzelne, der in einer geschichtlichen Entwicklung drinsteckt, der kann die nicht analysieren. Die Franzosen wussten nicht, dass das jetzt die Französische Revolution ist, die selber dabei waren. Das haben erst die Historiker im Nachhinein festgestellt, dass sie das war. Nun ist mir ein Terminus eingefallen in der letzten Zeit, der vielleicht hilfreich ist, nämlich die Kooptionsdemokratie. Also ein wesentlicher Grundgedanke der Postdemokratie ist die Umstellung des bisherigen Systems auf eine Kooptionsdemokratie. Zwei Sachen. Wenn ich den Begriff jetzt gebrauche, dann wird mir immer wieder wütend entgegengehalten, dass der sozusagen viel zu harmlos sei. Es müsse in Wirklichkeit, weiß ich nicht, Autokratie oder Diktatur oder was der Geier heißen. Ist aber kein wichtiges Argument. Es geht mir ja nicht darum, eine maximale Beschimpfung zu finden, sondern möglichst einen wissenschaftlichen Begriff zu prägen. Und der wissenschaftliche Begriff muss dann irgendwas auf den Punkt bringen, in möglichst sachlicher Form. Hat man immer. Ich gebrauche ja auch laufend das Wort Eliten. Völlig normal, wer über Politik spricht, spricht von dem Tun der Eliten. Das ist also eine überzeitliche Gegebenheit, weil Politik immer von Eliten gemacht wird. Und dann halten mir auch immer Leute wütend im Internet entgegen, das sind doch keine Eliten, die sind doch total korrupt und was nicht alles. Nee, darum geht's nicht, ja. Es geht um im formellen Sinne, ja, wenn man sagen kann, ich bin nicht sicher, ob ich richtig verstanden worden bin von der Öffentlichkeit. Ja gut, dann werde ich mal nächsten Sonntag zu Mioska gehen und Mittwoch gehe ich zu Lanz, ja, um das nochmal klarzustellen, ja. Wer das sagen kann, ist Elite und wer das nicht sagen kann, ist es nicht. Das hat nichts mit den persönlichen Eigenschaften zu tun. So. Was das bedeutet, Kooptionsdemokratie, das sieht man ganz gut in einem Brennglas, etwa an den Äußerungen von Daniel Günther zu der ganzen News-Geschichte, ja? Wo er ja, auch um sich im Nachgang zu erklären, immer sinngemäß sagt, also er ist natürlich sehr für die Pressefreiheit, unbedingt, ja? Aber es gibt eben Qualifikationsmaßstäbe, ja? Es gibt so eine gewisse Qualifikation und darüber will er entscheiden, ja? Er entscheidet, was Presse ist und was in seinen Augen Presse ist, das kann auch Pressefreiheit haben. Aber er kann seines Erachtens dann eben auch sagen, also Also News wird verboten, weil das genügt einfach nicht meinen Qualitätsstandards. Das heißt, er will sozusagen kooptieren, wer mitmachen darf. Deswegen löst es ja eine gewisse Schadenfreude aus, was jetzt beim ZDF passiert ist. Ausgerechnet jetzt und auch noch ein zeitlicher Zusammenhang, ja, dass die jetzt die ganzen Eliten immer gesagt haben, ja, also News, das ist echt nicht die Qualität, ja, deswegen können die auch verboten werden, reglementiert. Jetzt sehen wir, wie eigentlich die Qualität beim ZDF ist, ja, wo auch schon das Bundesverfassungsgericht häufiger gesagt hat, warum wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauchen. Eigentlich brauchen wir nicht mehr. Wir brauchten ja ursprünglich, weil es ursprünglich technisch so war, dass man nur 2-3 Frequenzen hatte. Wenn es nur 2 Zeitungen gibt, kann man nicht sagen, der Markt regelt das alles. Heute bräuchte man das nicht mehr, weil man über das Internet alle erreichen kann und es unendlich viele Frequenzen sozusagen im Internet gibt. Da hat das Bundesverfassungsgericht schon vor Jahren gesagt, ja, aber den öffentlichen rechtlichen Rundfunk, den brauchen wir dringender denn je. Denn in der heutigen Zeit weiß man ja gar nicht, ob das, was man im Internet so liest, ob das überhaupt stimmt. Na, und deswegen brauchen wir das ZDF, weil da ja immer alles stimmt, weil gut, dass es jetzt im zeitlich so engen Zusammenhang also gekommen ist. Die Kooperationsdemokratie läuft darauf hinaus, dass die etablierten Kräfte, die noch die Mehrheit im Parlament haben, jedenfalls wenn sie sich alle zusammentun, vor allem über diesen Mechanismus, dass die Etablierten ja die Exekutive kontrollieren, also letztlich auch das Innenministerium mit dem Verfassungsschutz kontrollieren, dass die selber bestimmen, wer ihnen überhaupt Konkurrenz machen darf und wenn ja, zu welchen Bedingungen, wie man das jetzt im Fall von Joachim Paul etwa in Ludwigshafen gesehen hat und wie man es sonst sieht an den Aktivitäten der Verfassungsschutzbehörden, die dauernd versuchen, andere nach Möglichkeit aus dem Spiel zu nehmen. Und dabei liegt auf der Hand, also Kooptionsdemokratie ist natürlich keine Demokratie, es ist das Gegenteil davon, denn wir haben alle mal gelernt, das Schöne an der Demokratie, das Tolle an der Demokratie ist, dass man die Regierung völlig unblutig auswechseln kann, ohne Revolution, ganz einfach durch Wahlen. Und das ist ja bei der Kooptionsdemokratie eben nicht mehr. Die Kooptionsdemokratie will den Satz aufstellen, das Demokratieprinzip wird materialisiert. Das ist immer verkehrt. Das haben immer die Kommunisten gemacht. Demokratie ist rein formell. Demokratie ist eine Methode der Staatsleitung. Es hat keine inhaltliche Bedeutung. Deswegen gibt es keine demokratischeren und undemokratischen Bewerber. Also, es wird das Demokratieprinzip materiell aufgeladen, wie das immer das Markenzeichen der Kommunisten war. Und dann wird eben gesagt, Demokratie ist diejenige Staatsform, wo nur die Demokraten die Staatsgewalt ausüben dürfen und die Nicht-Demokraten davon ferngehalten werden. Und wie wird man Demokrat? Kann man da irgendwie ein Diplom machen oder so? Nee, Demokrat wird man immer durch die Anerkennung der anderen Demokraten, die das schon sind. Also die, die man gerade abwählen will. Also die, die man gerade aus der Regierung vertreiben will, die müssen dann erstmal anerkennen, ja, wir finden dich sehr demokratisch. Aber es könnte sein, dass sie das da nicht machen, ja, dass die so ein bisschen parteiisch sind und eigentlich sagen, nö, wer uns abwählen will, den erkennen wir nicht an. Also das ist natürlich, Kooptionsdemokratie ist das Gegenteil von Demokratie. Es macht gerade nicht die gewaltfreie Abwahl der Führung möglich, sondern man soll sich sozusagen der Führung andienen, um eine Chance auf Mitwirkung zu bekommen. Und diese völlige Umdeutung der Demokratie hat, wie bereits gesagt, das Bundesverfassungsgericht wirklich aktiv vorangetrieben in den letzten Jahren in einer Reihe von Entscheidungen, die man gar nicht genug kritisieren kann. Da ging es also, Sie kennen das, um den Vizepräsident, um die Ausschussvorsitze und jetzt zuletzt auch um die Frage der Fraktionsseele. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Vizepräsidenten halte ich nicht für richtig, aber sie ist verfassungsrechtlich vertretbar. Allein deswegen, weil ja der Anspruch auf den Vizepräsidenten nur aus der Geschäftsordnung folgt des Bundestages, nicht aber aus der Verfassung selbst. Ich persönlich würde dafür halten, und es ist eine krasse Mindermeinung in der Staatsrechtslehre, dass der Bundestag im Wesentlichen an die Geschäftsordnung gebunden ist. Ganz einfach, weil das Grundgesetz Artikel 41 ja sagt, der Bundestag gibt sich eine Verfassung, ergibt sich eine Geschäftsordnung. Da steht nicht drin, er kann sich eine Geschäftsordnung geben, wenn er es für richtig hält. Und da steht auch nicht drin, ergibt sich eine Geschäftsordnung, muss sich aber nicht unbedingt dran halten. Steht da beides nicht. Und deswegen würde ich sagen, dass im Normalfall die Geschäftsordnung letztlich verfassungskräftig ist, weil sie eben in Konkretisierung der Verfassung dann eben vom Bundestag beschlossen worden ist. Dem folgt das Bundesverfassungsgericht nicht. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Ausschussvorsitze ist nicht vertretbar, verfassungsrechtlich. Die kann also kein Verfassungsrechtler, der seine 7 Sachen noch beisammen hat, für richtig halten. Ganz einfach deswegen, weil die Reihenfolge, also die Zahl der Ausschussvorsitze, die einer Fraktion zustehen, und die Reihenfolge des Zugriffs sind das unmittelbare Ergebnis des Zweitstimmenerfolgs der politischen Partei. Und wenn man da jetzt etwas zwischenschaltet und sagt, der Ausschuss wird doch auch von dem Vorsitzenden repräsentiert und deswegen müssen Sie den doch wählen können, dann hat das nichts mit der Demokratie zu tun. Das ist eine Ausschaltung der Demokratie, denn sie gibt ja irgendwie 20 oder 25 Ausschussmitgliedern, die völlig zufällig zusammengewürfelt sind, weil die eben von ihren jeweiligen Fraktionen in den Ausschuss entsendet worden sind. Die haben dann das Recht, ein Veto einzulegen gegen die letzte Bundestagswahl und einfach zu sagen, nö, dieser Anspruch, den gibt's nicht. Das hat nichts mit Demokratie zu tun, das ist das Gegenteil. Und jetzt eben die Entscheidung über die Fraktionsseele, die also die ultimative Katastrophe ist. Das Bundesverfassungsgericht begründet den Satz, der eben mit dem Grundgesetz nichts zu tun hat. Wer in einem Parlament sitzt, aber weniger als 51% hat, ist letztlich rechtlos. Und wenn er irgendwelche Rechte haben will, dann muss er sich bei den anderen Fraktionen irgendwie beliebt machen und muss die zu überreden versuchen, ihm doch irgendwelche Rechte einzuräumen. Aber zwingen kann man sie nicht. Und also das hat nichts mit dem Grundgesetz zu tun, denn Demokratie nach dem Grundgesetz ist nichts weniger als Diktatur auf Zeit. Es ist vom Minderheitenschutz geprägt, aber dass auf den Minderheitenschutz keine Rolle mehr genommen wird, hat man zuletzt eben gesehen bei dieser Umstellung der Verfassung wie des Bundesverfassungsgerichts Gesetzes, die, ich erwähnte es bereits, die AfD, selbst wenn sie 35, selbst wenn sie 40% hätte im Bundestag, von einer Mitwirkung an der Bestimmung der Bundesverfassungsrichter einfach ausschließt. In diesem Zusammenhang ist immer von der sogenannten Sperrminorität die Rede, die man mit 30% habe, weil eben eine Zweidrittelmehrheit gefunden werden muss. Ich halte das für einen schlechten Ausdruck, weil das ist so ein Presseausdruck. Sperrminorität klingt so, als wenn die Mehrheit immer die tollsten produktiven Sachen machen will und dann gibt es so eine Minderheit, die kann das sperren. Es ist keine Sperrminorität, es ist einfach ein Mitwirkungsrecht. Ja, wenn man 30% der Wähler repräsentiert, sind das immer noch weniger als 51, aber man kann da nicht völlig beiseite gedrängt werden. Man kann nicht völlig weggelassen werden. Ab 30% muss man in wichtigen Fragen, etwa der Wahl von Bundesverfassungsrichtern, ein Gesprächspartner, ein Verhandlungspartner sein. Da müssen Sie sich mit einem auseinandersetzen. Naja, nee, müssen Sie nicht. Das hat man jetzt umgestellt. Und besonders besorgniserregend war eben auch bereits im März 2015 die diversen Organstreitverfahren, die die AfD-Fraktion, aber auch andere geführt haben im Zusammenhang mit der Änderung des Grundgesetzes zur weitgehenden Beseitigung der Schuldenbremse, auch mit der Neueinführung des neuen Artikels 143h Grundgesetz. Das war der Preis, der den Grünen bezahlt werden musste, weil man deren Stimmen auch brauchte. Jetzt steht der Klimaschutz im Grundgesetz, die Klimaneutralität bis 2045 steht jetzt im Grundgesetz. Der Preis musste den Grünen bezahlt werden, damit Merz sein Sondervermögen kriegte. Und das wissen Sie, auch das Bundesverfassungsgericht hat diese Verfassungsänderung mit dem alten Bundestag, während ein neuer Bundestag schon gewählt war, während der ersten beiden Lesungen als beraten worden ist, da stand das vorläufige amtliche Endergebnis des neuen Bundestages noch nicht fest. Aber während der dritten Lesung, als diese Verfassungsänderung beschlossen worden ist vom alten Bundestag, da war das vorläufige amtliche Endergebnis bereits festgestellt. Das heißt, in diesem Zeitpunkt, diese dritte Lesung mit dem Beschluss hätte es nicht geben dürfen. Hier hätte spätestens der neue Bundestag zusammengerufen werden müssen. Und es ist ja eigentlich offen kommuniziert worden. Insofern ist das Bundesverfassungsgericht, hat sich auch gar nicht täuschen können, dass es eben nicht um einen Eilfall geht. Also diese fortlaufende Zuständigkeit des Bundestages 30 Tage lang, wenn er eigentlich schon abgewählt ist, der ist ja für Eilfälle, für Notfälle, für den berühmten Verteidigungsfall. Ja, wenn die Russen kommen und es muss ein Bundestag den Verteidigungsfall beschließen, dann wird der alte Bundestag zusammengerufen. Hier ist ja gerade offen kommuniziert worden, dass es nicht um Eilfall geht, sondern dass es um den Umstand geht, dass im neuen Bundestag die Mehrheit für das Merz'sche Schuldenpaket gegen alle Wahlversprechen nicht da sein würde. Dass es also sozusagen geht um ein Veto des alten Bundestages. Der alte Bundestag, dem das Wahlergebnis nicht passt, der legt ein Veto ein gegen den neuen Bundestag und kommt damit durch. Und das Bundesverfassungsgericht hat das gebilligt. Und ich habe den Eindruck, hier versucht das Gericht nicht mal mehr den Eindruck zu erwecken, eigentlich neutral das Verfassungsrecht anzuwenden, sondern im Sinne des Buchtitels von Robin Alexander, der ja immer ein guter Stichwortgeber war, sozusagen die Regierung der letzten Chance irgendwie zu unterstützen, egal was die treiben. Ja, das hat Folgen auch für die Meinungsfreiheit. Damit komme ich zum Schluss. Wir leben mehr und mehr in einer gelenkten Demokratie. Wir sehen das etwa an diesen Meldestellen und ihren Aktivitäten. Ich erwähnte es bereits. Wir erleben auch eine ständige Ausweitung strafrechtlicher Vorschriften. Paragraph 130 Strafgesetzbuch, die berühmte Volksverhetzung, ist 10-mal bereits verschärft worden. 10-mal. Man kann eigentlich sagen, immer wenn irgendwo ein Bürger angeklagt, aber freigesprochen wird, weil die Gerichte dann sagen, nee, also Volksverhetzung war das jetzt nicht, ja, war vielleicht ein bisschen geschmacklos, aber keine Volksverhetzung, gibt es sofort eine Initiative der Politik, die sagt, wir müssen, hier sind Strafbarkeitslücken, ja, wir müssen die Strafbarkeit ausweiten. 10-mal schon verschärft worden, 130 Strafgesetzbuch. Man sollte das Gegenteil erwarten. So eine Vorschrift wie Volksverhetzung mag einen gewissen Sinn gemacht haben in den 50er Jahren, als das Dritte Reich noch nicht lange her war. Es zeigte sich bald, dass die Bundesrepublik Deutschland eine stabile Demokratie ist und dass es Tendenzen irgendwie zum Dritten Reich zurückzuwollen, also nie gegeben hat in nennenswerter Form. Man hätte die Vorschrift abschaffen müssen, ja. Meines Erachtens sollte man auch die Vorschrift aus § 86 Strafgesetzbuch, das ist dieses berühmte Verwenden von Symbolen und Signalen von verfassungswidrigen Organisationen, zu der es ja keine Liste gibt, ja, diese berühmten Worte alles für Deutschland, die stehen auf keiner Liste. Das hat kein Mensch gewusst. Das wird ad hoc behauptet von Gerichten. Sollte man abschaffen, ist eines liberalen Staates nicht würdig. Aber wir erleben das genaue Gegenteil, nämlich die ständige Verschärfung. Bisher ist es so, dass wir jedenfalls in Berufungsverfahren noch Erfolg haben. Also David Bendels ist erstinstanzlich verurteilt worden. Unglaublicherweise, in zweiter Instanz hat dann sogar, ja, werden Sie vielleicht gehört haben, die Staatsanwaltschaft Freispruch beantragt, wobei der öffentliche Druck, den wir aufbauen konnten, eine Rolle spielten und weil sich gezeigt hat, dass auch ganz etablierte Medien, nicht etwa die Entscheidung, die Verurteilung gut geheißen haben, sondern, auch wenn er ziemlich recht sein mag, der David Bendels, haben auch ganz etablierte Medien bis hin zur Taz, meine ich, gesagt, das kann nicht sein, das kann nicht wahr sein, dass hier strafrechtlich verurteilt wird. Wir haben das berühmte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wir haben jetzt den Digital Services Act. Schon der Name ist ein Skandal, das darf gar nicht Act heißen. Es gab mal diesen Verfassungsvertrag 2005, der ist gescheitert. Im Verfassungsvertrag auf europäischer Ebene wollte man staatsähnlich erscheinen und wollte dann die Verordnungen, also die europäischen Gesetze, die direkt gelten, wollte man auch Gesetze nennen, wie in einem Staat. Verfassungsvertrag ist gescheitert, unter anderem an einer Volksabstimmung in Frankreich. Dann ist der Vertrag von Lissabon gekommen. Es gibt also nach wie vor Verordnungen, also Directives, Regulations, Verordnung heißt Regulation. Das müsste also allenfalls Digital Service Regulation heißen. Aber sie nennen es Digital Services Act, weil sie eben sozusagen sich die Stellung eines Gesetzgebers anmaßen. Es ist offensichtlich, und das wird ja jetzt auch beim CDU-Parteitag in Stuttgart diskutiert, dass ja jetzt die Beschränkung von sozialen Netzwerken und überhaupt Medien ist da jetzt ein großes Thema. Wir erleben eine regelrechte Sinisierung, ein Fremdwort, das heißt Chinesifizierung, das heißt mit geradezu rattenhafter Wut, um einen Terminus von Heinrich Böll zu zitieren, versuchen derzeit die Eliten, die Kommunikation in den Griff zu bekommen, weil sie sehen, dass sie ihnen entgleitet. Da müssen wir sehen, was daraus wird. Es sind besorgniserregende Entwicklungen, aber es gibt ja auch Positives, was eben vor allem derzeit aus den USA kommt. Die Politiker glauben nicht mehr tun zu können, was sie wollen, weil sie von den USA abhängig sind und bleiben werden. Das beginnt schon bei der Geheimdienstzusammenarbeit. Deutsche Dienste, deutsche Polizeien könnten nicht einen einzigen islamischen Anschlag verhindern, aber die Amerikaner verhindern ungefähr 10 im Jahr, indem sie hier mal kurz die Behörden anrufen. Das könnten unsere Leute gar nicht. Und da wird ja also aus der amerikanischen Richtung deutlich gemacht, dass die Amerikaner nicht gewillt sind, dieser Sinisierung, dieser Chinesifizierung, also endlos zuzuschauen. Und deswegen bin ich nicht frei von Hoffnung, dass es vielleicht auch wieder besser werden könnte. Vielen Dank. Applaus